Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry und Simon.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ball Hawks. Wir sind zurück, tatsächlich am späten Abend, und nehmen für euch die Preview heute auf für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe noch den Simon mit am Start. Moin Simon, wie geht's?
Hi, mir geht's gut, und wie ist bei dir?
Ja, super. Heute nehmen wir auch für euch echt nochmal spät abends auf, damit wir die Preview auch hinkriegen. Also wir bei den German Seahawks geben alles für den Content, Leute. Gut, dann bevor wir heute in die Seahawks-News reinstarten, haben wir noch ein paar Fanclub-News für euch, und die kommen jetzt.
They are blowing the roof off this place!
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Ja, genau. Am Samstag steht nämlich ab 14 Uhr unsere Mitgliederversammlung in Augsburg in der Riegele Braumanufaktur an. Ihr seid auch als spontane Gäste noch herzlich willkommen. Freitagsabends würde auch noch eine Bierbrauereiführung quasi stattfinden. Und die Mitgliederversammlung, die ist besonders wichtig, weil wir zum ersten Mal seit 10 Jahren einen Satzungsänderungsantrag diskutieren werden. Unter dem Titel GSH 2.0 wollen wir da ein paar Umstrukturierungen im Vorstand vornehmen. Haben uns überlegt, dass wir den vielleicht ein bisschen breiter aufstellen wollen, jetzt wo wir als Fanclub ja auch in den letzten 10 Jahren sehr deutlich gewachsen sind. Die entsprechenden Anträge habt ihr auch schon mit der Einladung zur Mitgliederversammlung bekommen. Und genau, das wird sicherlich ganz spannend. Deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn möglichst viele vor Ort sind und auch mitarbeiten, mitdiskutieren, wenn es um die Zukunft des Vereins geht. Falls ihr allerdings nicht dabei sein könnt live, dann bietet der Fanclub einen Livestream an, und es wird auch möglich sein, online abzustimmen und zu wählen. Die entsprechenden Zugangsdaten bekommt ihr jetzt auch in den nächsten Stunden noch zugeschickt. Wenn euch da irgendwas fehlt, dann wendet euch bitte direkt an den Verein, an die Kontaktmailadressen, oder schreibt natürlich einfach in die WhatsApp-Gruppen rein. Also genau, die Kontaktdaten kennt ihr ja. Und das war's dann auch schon von den Fanclub-News.
Genau. Übrigens, wer Simon dann auf der Hauptversammlung sieht, der kann ihm, wenn er ihm quasi das Passwort Free Anthony Richardson sagt, ein Freibier abholen, habe ich gehört.
Das ist definitiv so, genau. Ich schulde Henry ein paar Bier, weil die Aufnahme ein bisschen später geworden ist als eigentlich geplant. Und die könnt ihr euch dann in Stellvertretung quasi bei mir abholen.
Ja, okay, dann geht's weiter zu den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, bei den Seahawks gibt's auf bezüglich der Injury News ein paar Neuigkeiten. Und zwar hat sich jetzt unser Defensive Back, unser Second Round Pick, Nick Imanwori, wohl doch einen High Ankle Sprain zugezogen und fällt mindestens 3 Wochen aus. Möglicherweise wird er auch auf der Injured Reserve Liste landen. Das wird noch Ende dieser Woche entschieden. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht bekannt. Und abgesehen davon gibt es noch ein paar weitere News aus dem Injury Report, jetzt auch Stand Donnerstag eben erst. Und zwar gute sowie ja auch ein paar schlechte Neuigkeiten, sage ich mal, wo man noch nicht weiß, welche Spieler bei dem Spiel mit dabei sein können, welche nicht. Was von den positiven Neuigkeiten zu vermelden ist, dass Jack Bobo wieder voll mittrainiert hat, genauso wie Uchenna Nwosu, der ja eine Knieverletzung hatte und auch in Woche 1 noch nicht spielen konnte. Es deutet jetzt auf ein Debüt von Nwosu hin, würde ich sagen, wenn man sich den Injury Report so durchliest. Aber es gibt einen anderen Neuzugang im negativen Sinne auf dem Injury Report des Seahawks. Das ist Cornerback Devon Witherspoon, ja eigentlich unser bester Cornerback im Team, aufgrund einer Knieverletzung, die er sich, glaube ich, auch gegen Ende des letzten Viertels, Simon, oder, zugezogen hatte. Ich glaube, der ging da einmal kurz raus aus dem Spiel und kam dann aber wieder rein, hat das Spiel zu Ende gemacht. Jetzt ist er aber, glaube ich, auch mit dieser Knieverletzung auf dem Injury Report aufgeführt. Ich glaube, so war das, oder?
Das war die Ja, genau, das war die Szene, in der Josh Jobe die Interception gefangen hat. Da ist er irgendwie so ein bisschen weggegangen, weggerutscht und dann zuerst gerumpelt vom Platz, aber hat er dann trotzdem zu Ende gespielt.
Ja, genau. Also da hoffen wir mal das Beste. Ich denke mal, Witherspoon wird dann fraglich sein für das Spiel am Sonntag. Wir müssen da mal auf die Pressekonferenz dann morgen von Mike McDonald warten. Ansonsten, Ernest Jones hat Limited Participation. Julian Love hat in der Limited Participation, genauso wie Defensive Tackle Jaron Reed. Tariq Young hat wieder voll mittrainiert, ist auf dem Injury Report aufgeführt. Und ja, das war's von der Verletzungsfront der Seahawks. Es sieht noch einigermaßen gut aus. Jetzt zu Beginn der Saison sind eigentlich so viele Spieler verletzt. Bisschen mal gespannt, ob dann ja ein paar Schlüsselspieler vielleicht fehlen werden. Aber ja, das sehen wir dann am Sonntag bzw. morgen. Und dann gehen wir damit jetzt weiter zum Thema der Woche, zur Preview auf das Spiel bei den Pittsburgh Steelers.
No Repeat Friday. Die Vorschau.
Ja, die Seahawks sind zu Gast bei den Pittsburgh Steelers, die in Woche 1 gegen die New York Jets gewinnen konnten und anders als die Seahawks jetzt bei 1-0 stehen. Die Steelers sind bei den Buchmachern auch jetzt als Heimteam leichte Favoriten mit -3. Simon, was ist so dein Eindruck von den Steelers? Wie blickst du so auf das Spiel? Kannst du da vielleicht mal so großen Bogen schlagen, so im Allgemeinen? Bist du eher positiv gestimmt oder denkst du, das wird eher eine schwierige Kiste?
Ich glaube, das wird eine schwierige Kiste, vor allem, weil die Offense der Steelers am Wochenende schon sehr gut geklickt hat. Gegen die New York Jets haben die ja gespielt und Aaron Rodgers hat 4 Touchdowns geworfen auf 4 unterschiedliche Receiver und im Allgemeinen sah das eben schon ganz, ganz gut aus. Haben das Laufspiel nicht so gut hinbekommen und O-Line hat auch einige Schwächen gezeigt. Aber ansonsten ist die Offense schon ganz gut gerollt. Wo ich Hoffnung habe, ist, dass die Defense der Steelers dafür umso schlechter aussah und sich von den Jets auch, ich glaube, 40 Punkte hat einschenken lassen. Das ist sicherlich für uns eine gute Möglichkeit, dass unsere Offense vielleicht ein bisschen besser klicken kann. Und da habe ich Hoffnung, dass das ein bisschen besser funktioniert und wir dann auch siegreich das Spiel gestalten können.
Ja, also natürlich, Pittsburgh ist immer ein Team, das von Mike Tomlin gecoacht wird, glaube ich, eine schwierige Aufgabe, sehe ich ganz genauso. Und ich sehe da eigentlich auch ein enges Spiel, das wir verfolgen werden, denke ich. Ich glaube auch, dass die Seahawks Defense gerade für die Steelers Offense nach dem Spiel gegen die Jets jetzt auch nochmal ein vielleicht erster richtiger Test ist, weil ich von der Jets Defense jetzt, als ich das Spiel auch heute nochmal kurz in der 40-Minuten-Version im Relive angeguckt habe, noch nicht richtig überzeugt war. Ich bin auch gespannt auf Aaron Rodgers, wie er sich dann gegen eine Mike McDonald Defense macht. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Ich würde sagen, wir können ja mal auf die einzelnen Matchups blicken. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Aaron Rodgers sind, auf das Matchup der Seahawks Defense gegen die Steelers Offense eingehen, die ja wirklich überraschend gut geklickt hat gegen die Jets. Aaron Rodgers 22 von 30 für 244 Yards, 4 Touchdowns, du hast gerade eben schon angesprochen. Wie siehst du das Matchup generell, gerade wenn man jetzt erstmal auf das Passing Game der Steelers eingeht? Glaubst du, dass Aaron Rodgers und seine Offense das nochmal replizieren kann, was sie gegen die Jets aufs Feld gebracht haben? Oder denkst du auch, wie ich es jetzt vielleicht schon als Vermutung nahegelegt habe, dass es schon auch für die Steelers Offense ein schwierigeres Matchup wird?
Also ich bin mir absolut sicher, dass es für die Steelers Offense ein schwereres Matchup wird und dass die Seahawks Defense das erste wirkliche Test dann auch für Rodgers und seine Mannen sind. Was mir Hoffnung macht, ist, dass sie eben am Boden wirklich schwach waren. Ich glaube nur 53 Yards aus 20 Carries, also unterirdisch tatsächlich. Und dass die O-Line auch sehr löchrig war. Sie haben Aaron Rodgers 4-mal sacken lassen, 3-mal davon über Left Tackle. Das wird sicherlich unseren Edge-Rushern zugutekommen, da vielleicht nochmal finishen zu können. Das sah ja wirklich in unserem Spiel auch schon sehr gut aus am Wochenende gegen die Niners. Und da habe ich Hoffnung, dass man da eben durchkommt und möglichst schnell auch eben Rodgers unter Druck setzt, damit er eben nicht die Pässe an den Mann bringen kann. Was mir Sorgen macht, ist, dass unsere Verletzungssituation halt ja schwierig ist. Man eben bei Witherspoon nicht weiß, ob er spielen wird. Und das könnte natürlich dann schon auch mit dem auf jeden Fall Ausfall von Emmanuel eine wirkliche Schwächung sein, unsere Secondary. Julian Love hatte auch eben nur teilweise trainiert und ja, wenn da drei Starter ausfallen, dann wird das natürlich ein langer Abend für die Secondary.
Ja, definitiv. Ich muss ein paar Worte vielleicht noch zu Aaron Rodgers verlieren, weil ich mir heute das Spiel angeschaut habe und eigentlich so reingegangen bin mit der Erwartung, dass er richtig gut ausgesehen hat. Das fand ich gar nicht mal tatsächlich. Also PFF hat ihn mit 54,5 gegradet am letzten Spieltag und ist damit Nummer 28 von 32 Starting Quarterbacks gewesen. So schlecht fand ich ihn jetzt auf Basis jetzt nur dieser 40 Minuten, das ist jetzt kein All-22 oder so, eigentlich nicht. Aber ich muss schon sagen, dass er so das Scheme, Arthur Smith ist ja immer noch der Offensive Coordinator, brilliert hat und er nicht das individuelle Quarterbacking von Aaron Rodgers. Weil die Offense war am ersten Spieltag nach Expected Points die siebtbeste, ja, nach Success Rate nur die Nummer 15, aber trotzdem insgesamt nach Expected Points hat sie gerade die Jets Defense auch gerade bei so Play-Action-Starts öfters mal auf den falschen Fuß erwischt. Aber was jetzt das Matchup mit der Seahawks Defense angeht, muss ich sagen, ich habe da bei den Touchdowns jetzt, bei den vier Touchdowns, beziehungsweise wenn man sich den Box-Score von Aaron Rodgers anschaut, ja, ein bisschen mehr vom Quarterback erwartet, weil die Touchdowns waren eigentlich größtenteils eher auf Wide-Open-Spieler freigeschemt. Rodgers hatte auch eine sehr niedrige Air-Yards von nur 4,4. Das ist auch Platz 31 von 32 Quarterbacks. Und ja, mein Take zu ihm ist halt gewesen, eher, dass er quasi in der Struktur eigentlich sehr gut aussah, keine Fehler gemacht hat. Wenn er den Ball auch schnell los wurde, sah er ganz gut aus. Aber wenn er irgendwie einmal was selber kreieren musste oder er eben Pressure hatte, hat man schon gemerkt, finde ich, dass ihm inzwischen, jetzt er ist ja auch schon über 40 Jahre alt, ihm eben diese Agilität, diese Mobilität von früher fehlt und er manchmal so spielen will wie früher, aber eigentlich viel zu langsam dafür ist. Hat man auch an dieser hohen Pressure-to-Sack-Rate gesehen. Es hat im Rahmen des Games aber trotzdem gut genug, sage ich jetzt mal, funktioniert, aber bezogen auf das Matchup muss ich sagen, dass ja, die Seahawks-Defense eigentlich prädestiniert dafür ist, es dem Quarterback gerade innerhalb der Struktur möglichst schwer zu machen und sie beim Spiel gegen die Niners von Brock Purdy eigentlich immer eher außerhalb der Struktur ja, geschlagen wurden.
Das stimmt,
von
ja.
Einem Brock Purdy, der halt viel agiler ist als ein Aaron Rodgers und es von dem Aspekt her, glaube ich, ein vielleicht besseres Quarterback-Matchup für diese Seahawks-Defense ist, als es jetzt Brock Purdy war. Aber ja, ich will trotzdem anmerken, dass Aaron Rodgers innerhalb der Struktur dann trotzdem gut gespielt hat und immer noch, ja, Wege finden wird, die Seahawks in der Defensive zu ärgern, sage ich mal. Das wäre so mein Take dazu.
Ja, ich meine, da kommt natürlich auch die Erfahrung einfach dazu. Er ist natürlich älter und dadurch auch einen Tacken langsamer, aber er hat halt eben jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre Starting-Erfahrung als Quarterback in dieser Liga. Und das macht natürlich das Spiel schon auch reifer, trifft einfach im Schnitt weniger schlechte Entscheidungen als Quarterback und ja, genau.
Ja, was jetzt auch noch bei dem ganzen Matchup dazukommt, ist, wie du schon gesagt hast, dass die Seahawks eben ohne Emmanuel spielen und auch noch eben aus den Pressekonferenzen von McDonald haben es wieder bestimmt schon mitgekommen, die Tatsache, dass Josh Jobe vielleicht sogar der Cornerback 2 sein könnte. Also wir nehmen jetzt mal an, dass Devon Witherspoon fit ist und spielen wird. Und Rick Woolen möglicherweise zum Cornerback 3 degradiert wird. Da können wir mal gespannt sein. Das war ja eine relativ unglückliche Performance, sage ich jetzt mal, von Rick Woolen. Da wurde ja viel drüber diskutiert. Was auch noch gesagt werden muss, ist, dass Drake Thomas vielleicht auch Snaps von Tyrese Knight auf Linebacker klauen wird. Da können wir auch mal gespannt sein. Das hat Mike McDonald in der Pressekonferenz auch angedeutet. Und da können wir mal gespannt sein. welche Spieler da wie viele Snaps bekommen werden. Ansonsten, ja, du hast schon gesagt, das Run-Game der Steelers, ja, sah jetzt noch nicht ganz so gut aus. Und ich muss sagen, ich sehe da eigentlich eher auch, dass jetzt das Matchup der Seahawks Defensive Line gegen die eher ein bisschen wackeligere Offensive Line der Steelers angeht, ein relativ vorteilhaftes Matchup für die Seahawks, oder?
Ja, würde ich auch so sehen, zumal ja auch das letzte Woche schon sehr gut funktioniert hat gegen die 49ers und CMC. Deswegen, da gehe ich eigentlich davon aus, dass sie die Leistungen bestätigen können. Und gerade, also die D-Line in der Mitte der Seahawks hat halt überragend funktioniert. Wenn man sich die Snaps nochmal anguckt von DeMarcus Lawrence auch, also ganz häufig schon im Backfield getackelt. Das sah ja ganz anders aus als noch vor, sagen wir, 2 oder 3 Jahren. Mir ist es bei der O-Line aufgefallen, aber mir ist es noch viel extremer bei der D-Line aufgefallen, dass wir da einfach einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht haben in den letzten 2, 3 Jahren.
Ja, definitiv. Ja. Also ich muss auch gerade sagen, Leonard Williams hat auch komplett an letzte Saison angeknüpft, wo er ja auf All-Pro-Niveau für mich zumindest gespielt hat, auch wenn er es offiziell nicht reingeschafft hat ins All-Pro-Voting. Aber auch die beiden Edge-Rusher, muss ich sagen, jetzt nochmal auf den zweiten Blick, Derek Hall und Boye Mafe haben so ein bisschen besseres Spiel gemacht, als ich zuerst so direkt nach dem Spiel so wahrgenommen hatte. Und ja, gerade die Mitte der Defensive Line mit Williams und eben auch noch Byron Murphy, der ja leider so ein bisschen ja immer noch als Nose-Tackle eigentlich so eingesetzt wird, der trotzdem aber total wichtig ist für diese Defense, finde ich, mit den Plays, die er gemacht hat und auch viel wichtiger ist, als es jetzt der Boxscore mit diesen 2 Pressures, glaube ich, waren das dann, vermuten lässt. Also das ist halt schon ein ziemliches Mismatch, finde ich. Gerade die beiden Tackles, Troy Fautano ist jetzt in seinem 2. Jahr der Right Tackle der Steelers, hat aber seine Rookie-Saison komplett verpasst. Und Broderick Jones, der ja auch ein sehr wackeliges Debüt hatte, wo ich so von den Beatwritern von Pittsburgh mitbekommen habe, dass da schon von Fans gefordert wird, dass er gebencht wird. Beides First-Round-Picks gewesen. Und eben, ja, eine Interior-Offensive-Line, die auch nicht ganz sattelfest ist und vor allem dann gegen die Interior-Defensive-Line des Seahawks eigentlich auch ein Mismatch hat. Und ja, da muss ich sagen, so kann man, glaube ich, die Steelers-Offense dann eigentlich gut unter Druck setzen und schlagen. Also wenn man es schafft, Rodgers regelmäßiger zu pressuren, als es die Jets noch geschafft haben, dann hat man auch in dem Jets-Spiel gesehen, dass die Offense dann ja in große Probleme kommt, weil Rodgers dann eben nicht mehr die Agilität hat, um Lösungen zu finden. Das wird, glaube ich, ein Schlüssel sein, um ja dieses Matchup zu gewinnen. Aber ich glaube, über eine Personalie müssen wir noch sprechen. Ich glaube, du weißt schon, wen ich jetzt ansprechen werde. DK Metcalf.
Ein Wide Receiver von ehemals uns.
Genau. Der uns im letzten Spiel gefehlt hat, würde ich fast sagen, oder?
Das würde ich auch sagen, definitiv.
Ja. Ja, der ist quasi so der Spieler, für den eigentlich aus meiner Sicht Rick Woolen so der perfekte Part wäre, so in unserer Defense,
auf jeden Fall,
um zu covern. Eigentlich ist er eigentlich prädestiniert dafür, solche physischen Receiver wie DK Metcalf zu covern. Beziehungsweise, ja, gerade auch den Speed zu matchen. Und man muss auch sagen, Metcalf war auch die klare 1 im Passing Game der Steelers in Woche 1 und fast alles ist über ihn gelaufen, ähnlich wie eben bei den Seahawks über GSN gelaufen ist. Und ja, ich muss sagen, ich habe am meisten Respekt eben vor DK Metcalf. Und ja, die Receiver Nummer 2 und 3, so ein bisschen Calvin Austin und Pat Freiermuth ist auch noch ja eine beliebte Anspielstation bei den Steelers. Über die mache ich mir jetzt nicht ganz so viele Sorgen. Ich glaube, wenn man es schafft, Metcalf kalt zu stellen, und ja, da ist Woolen eigentlich für mich der perfekte Cornerback, um gegen ihn zu spielen, dann ja sehe ich da nicht so viele Möglichkeiten für die Steelers offen. Ich weiß nicht, also ich sehe das Matchup schon relativ vorteilhaft für uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Hab da auch eigentlich die klaren Vorteile auf unserer Seite, sehe ich da. Zumal auch von dem, was wir eben letzte Woche gezeigt haben. Wenn wir das annähernd am Sonntag wieder auf den Platz bringen können, dann denke ich, wird die Steelers-Offense sehr viel limitierter sein, als sie das jetzt gegen die Jets war. Meine Sorge gilt da eigentlich auch eher unserer Offense, ob die es schafft, eben sich durchzusetzen gegen die Steelers-Defense.
Ja, genau, das erstmal zu diesem Matchup und ich würde sagen, wir schauen mal auf die andere Seite des Balles und spiegeln das Ganze und guck mal auf das Matchup der Seahawks Offense gegen die Steelers Defense und ich weiß nicht, wir können ja mal mit dem Passing Game, über das wir es gerade schon ganz kurz hatten, anfangen und der Frage, ob die Seahawks ihr Passing Game vielleicht ein bisschen diverser aufziehen können und JSN weniger als jetzt, ich glaube, 82% der Yards der Seahawks in der Offense fängt. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Gameplan von letzter Woche. Denkst du, wir sehen da eine andere Seahawks Offense jetzt auch, gerade was so das Play Calling auch angeht? Wie siehst du so dieses Matchup?
Also ich glaube nicht, dass wir eine wesentlich veränderte Offense sehen werden. Ich würde hoffen, dass es vielleicht ein bisschen weniger Screen Game gibt, allein schon, um meine Nerven zu schonen. Aber ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da in einer Woche so viel verändert. Das, wo ich drauf hoffe, ist, dass vielleicht die Accuracy so ein bisschen höher wird, dass die 2-3 Bälle, die Darnold nicht angebracht hat, die close waren, dass die halt dann diesmal passen. Und ansonsten, das hoffe ich, dass es einfach ein bisschen diverser wird. Man muss auch immer sagen, dass JSN einfach von allen Receivern mit Abstand am besten Separation kreiert hat und am häufigsten einfach auch freigeschemt wurde dann. Das macht dann einfach auch einen Unterschied zu, wo wirft der Quarterback hin. Das ist jetzt nicht nur, oder nicht fehlendes Vertrauen oder ähnliches. Ansonsten, was ich hoffe, ist, dass wir unser Laufspiel ein bisschen konstanter noch aufgezogen kriegen. Da hat die Steelers Defense schon auch echt viel zugelassen letzte Woche gegen die Jets. Die haben fast 5 Yards im Schnitt erlaufen pro Carry. Ja. Das wäre für uns natürlich toll, wenn das besser funktionieren würde, um konstantere Drives zu haben, um mehr Time of Possession zu haben, weil das alles nachher auch der Defense den Job leichter macht. Ja, und dann ein letzter Punkt vielleicht noch. Die Steelers haben in der Defense vor allem auch Sachen zugelassen, die auf individuellen Fehlern basierten. Das wäre natürlich unseren Receivern auch zu hoffen, dass vielleicht mal ein Corner dann eben so den Reek Woolen macht halt einfach in individuell Duelle verliert oder in Coverage einfach nicht sich gut verhält. Und dadurch was offen wird und so man natürlich dann auch einfach Selbstvertrauen tanken kann als Receiver.
Ja, definitiv. Ich bin gespannt. Also ich traue dem Braten noch nicht, dass die Steelers eine schlechte Run-Defense haben, basierend jetzt nur aus den Takeaways von Woche 1, weil sie halt jetzt auch gegen Offense gespielt haben mit einem sehr mobilen Quarterback in Person von Justin Fields. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Steelers so ein bisschen überlaufen wurden, sage ich jetzt mal. Es wird auch wieder ein schwieriges Matchup für die Interior Line, glaube ich, mit Cam Hayward. Das ist schon ein sehr, sehr guter Defensive Tackle. TJ Watt ist zwar für mich nicht jetzt ein Nick Bosa wie von letzter Woche, also ich ordne die nicht so hoch ein wie ein Nick Bosa oder ein Myles Garrett, aber ist schon trotzdem auch ein sehr, sehr guter Edge Rusher, der gerade auch immer solche Big Plays macht und dafür gut ist. Allerdings mache ich mir dann eher über das Matchup gegen Cam Hayward sorgen, gerade auch jetzt, weil Charles Cross gegen Nick Bosa sehr, sehr gut ausgesehen hat. Ein weiterer underrateder Spieler für mich ist Alex Highsmith, auch der zweite Edge-Rusher von den Steelers. Und wer auch in Woche 1 sehr gut ausgesehen hat, in der Secondary war Jalen Ramsey, der so ein bisschen Big Nickel Safety gespielt hat, vor allem so ein bisschen als Big Nickel, glaube ich. Da hat auch das entscheidende, die entscheidende Incompletion bei Fourth Down im letzten Play der Jets Offense forciert hat. ich glaube, das wird auch so ein schwieriges Matchup für den quasi, falls er dann zum Beispiel gegen JSN im Slot ist, ist es für mich ein Schlüssel-Matchup. Jalen Ramsey gegen JSN und die Frage, ob dann, wie gesagt, der zweite, dritte Receiver der Seahawks so ein bisschen absteppen kann. Falls sich jetzt auch gerade nach Woche 1 die Steelers Defense so ein bisschen auf JSN einschießt, also das so ein bisschen meine Sorge jetzt, dass gerade wenn quasi gegnerische Defensive Coordinators jetzt das gesehen haben aus Woche 1, erstmal sagen werden, dass die Seahawks quasi uns die Defense erstmal mit dem zweiten oder dritten Receiver schlagen muss. Und ja, wie schon gesagt, uns hat da letzte Woche so ein DK Metcalf ganz da gefehlt, so ein Field Stretcher. Ich hoffe, dass Torrey Horton diese Rolle irgendwie irgendwann so ansatzweise einnehmen kann. Und ich erhoffe mir auch ein bisschen mehr von Cooper Kupp, der ja so ein bisschen unsichtbar war auch letzte Woche und ich auch ein bisschen Sorgen habe, dass er so ein bisschen washed ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber da bin ich mal gespannt drauf. Eine weitere Hoffnung auch für mich jetzt bezogen auf das Playcalling ist, dass die Seahawks so ein bisschen mehr zu der Offense zurückkehren, sage ich jetzt mal, die man irgendwie in der Preseason gesehen hat, beziehungsweise natürlich nicht diese Offense, aber halt so ein bisschen mehr Play-Action der genutzt wird, weil das eigentlich auch so ein bisschen das Bread and Butter von Sam Darnold war. Ich habe da auch mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Also es ist interessant, dass dieses Shotgun Under Center Ratio zum Beispiel jetzt bei den Seahawks in der letzten Woche sehr ähnlich war wie die Clint Kubiak Offense bei den Saints im letzten Jahr. Aber die Seahawks haben, gerade wenn sie ein Under Center waren, beziehungsweise generell, kaum dann Play-Action genutzt. Also es gab nur bei 8% der Dropbacks, beziehungsweise bei 8% der Passversuche von Sam Darnold eben Play-Action-Konzepte bei den Seahawks. Zum Vergleich, die ganze Saints-Offense hatte im vergangenen Jahr eine Quote von 20,7% der Pässe als Play-Action-Pässe und Darnold bei den Vikings letztes Jahr hatte sogar 27% und war da eben halt sehr, sehr gut. Und ich habe gerade in Bezug auf letzte Woche nicht verstanden, warum die Seahawks ja nie dieses Play-Action, für das Clint Kubiak ja eigentlich eher bekannt ist, stärker aufgezogen haben. Und gerade wenn man bedenkt, dass das Spiel ja eigentlich immer eng war und dieses Play-Action-Thread dann gerade da genutzt werden kann, habe ich echt nicht verstanden, warum die Seahawks da so ein ungewöhnliches Play-Calling hatten. Ich weiß nicht, dir ging es dann wahrscheinlich genauso, oder?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich hätte auch eigentlich mehr erwartet, dass da Play-Action zum Tragen kommen würde, weil das einfach als Konzept eben in der Vergangenheit sowohl bei Sam Darnold als auch bei Clint Kubiak sehr gut geklickt hat. Wir waren ja auch weit unter Ligaschnitt, was jetzt Play-Action-Spiel angeht. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber das wäre eben auch so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass das mehr wird, dafür eben hoffentlich dann zum Beispiel Screen Game etwas runtergehen würde. Und in der Steelers Defense Secondary vor allem laufen halt auch so ein paar Spieler angeschlagen rum. Joey Porter Jr. ist jetzt auch noch verletzt und könnte gegebenenfalls sogar ausfallen. Darius Slay hat auch wirklich einen schlechten Eindruck gemacht jetzt am Sonntag. Deswegen, ich glaube, da wird sich schon noch was ergeben für die Receiver, für die Tight Ends. Arojo und auch Torrey Horton spielen halt dann das zweite Spiel. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, so in Selbstvertrauen. Ja, da habe ich eigentlich schon Hoffnung, dass die Passing Offense es auf jeden Fall ein bisschen besser hinkriegen wird und ein bisschen diverser hinkriegen wird. Ja, und wenn ich dann auch nochmal auf das Running Game gucke, da habe ich auch Hoffnung, dass die O-Line natürlich dann vielleicht nochmal sich ein bisschen besser präsentieren wird. Das war jetzt im Run-Blocking noch nicht allererste Sahne am Wochenende. Gut, die spielen auch größtenteils auf einem neuen System. Das wird auch sicherlich eben noch einen Moment dauern, bis das alles gut greift. Und dann sah halt, das hatten wir auch in der Recap schon mal angedeutet, Zach Charbonnet wirklich sehr gut, ganz gut aus, zumindest deutlich besser als Ken Walker. Da habe ich die Hoffnung, dass das ja entweder weiter sich fortsetzt oder Ken Walker vielleicht so ein bisschen aus seinem Tief da rauskommt. Ja, und dann wir eben auch konstant Yardage erzielen.
Ich muss so sagen, bezüglich Zach Charbonnet, ich hoffe, dass er vielleicht so auch deutlich nochmal mehr Snaps bekommt, beziehungsweise zumindest zu Beginn des Spiels, weil ich schon inzwischen davon überzeugt bin, dass er gerade so ein bisschen der bessere Fit ist für das Running Scheme der Seahawks. Ein bisschen entscheidungsfreudiger, sage ich jetzt mal, und auch bessere Entscheidungen trifft, was seine Vision angeht, um so die Lücken zu hitten, die eben gefragt sind. Und deswegen hoffe ich da eigentlich auch eher darauf, dass Zach Charbonnet so erstmal jetzt dann vielleicht in der ersten Hälfte zumindest so der Running Back 1 ist und dann mal schaut, ob er quasi die Hot Hand bleiben kann und über das ganze Spiel dann so ein bisschen das Running Game revitalisieren kann, sage ich mal.
Ja, also ich würde auch sagen, so insgesamt haben wir da schon auf jeden Fall Potenzial, das noch ein bisschen besser zu gestalten als am Sonntag gegen die Niners. Die Defense, auf die wir treffen, ist auf jeden Fall einen Tacken schwächer, würde ich sagen, als die Niners-Defense. Und wir haben dann ja wahrscheinlich sowohl in den individuellen Duellen als auch strukturell eine bessere Chance, das positiv zu gestalten. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, was das Spiel insgesamt bringen wird. Ich denke auch, dass es eng bleiben wird. Ich denke, dass es ein bisschen mehr Punkte geben wird als am Sonntag. Und für die Defense ist es einfach schön, dass sie die erste richtige Herausforderung dann kriegt. Und andersrum, die Offense kann jetzt eben auch mal ein bisschen scheinen und ein bisschen gut machen, was da am Sonntag noch verloren gegangen ist. Da freue ich mich drauf. Und ja, was meinst du? Wie siehst du das Fazit so fürs Spiel?
Ja, sehr ähnlich. Also ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel natürlich, wie ich schon am Anfang angemerkt hatte. Ich glaube, dass die Seahawks im Pass Rush auch mehr Druck besser durchkommen werden. Vielleicht gegen die Niners war das ja so, dass Brock Purdy da ein, zwei Plays machen konnte. Ich glaube, dass die Seahawks da vielleicht Aaron Rodgers unter Druck setzen können, vielleicht einen Turnover passieren können. Und ich glaube auch, DK Metcalf ruhigstellen können mit Rick Woolen hoffentlich da ein gutes Matchup haben werden und die Offense es dann dieses Mal, glaube ich, nach Hause bringt. Ich gebe jetzt mal meinen Tipp ab schon mal und sage, dass es ein 20-17 für die Seahawks wird in einem sehr engen Spiel.
Okay, ich schließe mich direkt an und mein Tipp ist ein 24-21 für die Seahawks. Wir sind da also sehr nah aneinander und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so kommt.
Genau, und ja, damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Das Spiel der Seahawks wird am Sonntag um 19 Uhr live bei RTL übertragen, natürlich wie immer auch über dem Game Pass. Und es gibt eine große Watchparty bei RTL in Köln. Simon, bist du da? Wahrscheinlich jetzt nicht am Start.
Ja, ich bin da und ich freue mich schon, ja.
Du bist da, okay, perfekt.
Ja, klar,
dann
natürlich.
Dann gibt's da nochmal Freibier, dann, wenn ihr da Simon seht. genau, da gibt's auch ein paar Special Guests, habe ich gehört, oder? Bei dieser Watch Party.
Da gibt's auch ein paar Special Guests. Ich glaube, da dürfen wir noch nichts drüber erzählen.
Okay, also da dürft ihr euch drauf freuen. Wer dann kommt, auch nach Augsburg, viel Spaß bei der Jahreshauptversammlung. Dann hören wir uns wieder am Anfang der kommenden Woche zu Recap. Da bin ich dann auch wieder am Start, ich glaube mit Max und Tobi diesmal. Und genau, dann verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.